Hey, es wird langsam wärmer und Frühling und wir hoffen auf einen Frühling in der Theologie, nämlich eine Revolution der Beziehung und der Beziologie.
Genau, und in diesem Podcast widmen wir uns den 10 Thesen aus deinem Buch. Und es wird nochmal richtig konkret.
Ja, genau. 10 konkrete Thesen, wie eine Theologie der Beziehung aussehen könnte.
Beziologie.
Einmal mehr herzlich willkommen zum Beziologie-Podcast.
Hallihallo.
Sehr schön, seid ihr noch dabei? Habt ihr es ausgehalten, auch nach unserer letzten etwas technischen Episode?
Ja, sehr, genau. Sehr cool. Du weißt ja nicht, ob die Leute noch dabei sind.
Ja,
ich kenne die Statistiken.
Ich rede mir das jetzt mal ein.
Uns hört jetzt noch jemand zu. Das ist super.
Ja, also ich höre dir zu. Du hörst mir zu, vielleicht manchmal.
Sehr gut.
Yeah.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns. Riesig. Mhm. Letztes Mal ging es konkret um die Theologie der Beziehung, eigentlich so,
ja,
dort, wo es mal ein bisschen übers Nachdenken ging, Theologie einerseits der Aspekt, wo wirklich, ja, okay, wir denken darüber nach, wie wir von Gott reden können.
Mhm. Das ist das Theologische, genau.
Und auf der anderen Seite das ein bisschen einfachere vielleicht, oder simplere, nicht unbedingt immer einfachere, das, wie wir das effektiv leben.
Ja,
also
genau.
Wie leben wir dann Beziehungen mit Gott konkret in unserem Alltag? Das waren die beiden Dinge, die wir angeschnitten haben.
Genau, und ich glaube, entscheidend ist ja, wir reden in der Form von Beziehung und framen das Ganze sozusagen mit Beziehung, mit dem Leitmotiv, weil es eine Beziehung ist und eine Beziehung wird gelebt. So simpel.
So simpel. Nicht immer einfach, aber simpel.
Nicht immer einfach, aber simpel. Der ist gut. Ja.
Ja.
Ja, und da sind wir ein bisschen nerdig geworden, vielleicht am einen oder anderen Punkt. So
auch
ein bisschen technischer,
ist
theoretischer.
Okay.
Ja. Ist okay. Heute werden wir, also schon, wir sind immer noch in der Theologie und machen uns Gedanken, wie das dann aussieht, was für Auswirkungen jetzt so eine Theologie der Beziehung hätte. Hauen da 10 Thesen raus.
Wir haben schon eine rausgehauen,
genau,
das letzte Mal.
Genau, das stimmt. Die nehmen wir nochmal auf, dann gleich zu Beginn. Wird ein bisschen konkreter, würde ich sagen, damit. Und doch habe ich gedacht, vielleicht noch ganz kurz so, für all die Nerds da draußen, bleiben wir noch mal bei dem Punkt Theologie der Beziehung stehen. Mhm. Das ist ja was, das sonst nicht so geläufig ist, das so auszudrücken. Also wenn du mal googelst, wirst du nicht so viel finden, findest vielleicht mein Buch, aber sehr viel mehr dann nicht.
Ja, und andererseits ist Beziehung als Wort eher jetzt vielleicht, wenn man zurückspult zu einer von unseren ersten Episoden, wo wir uns ein bisschen über die ganze Begrifflichkeit ausgetauscht haben, das in Relation sein, in Beziehung sein, relationale Theologie durchaus schon etwas, das schon mal vorgekommen ist. Das ist ja nicht neu.
Unbedingt. Also relationale Theologie, das ist sehr geläufig. Das gibt es. Da gibt es so verschiedene Formen. Relationale Theologie ist natürlich auch eher wieder im Englischsprachigen. Dort heißt dann vielleicht Open-End Relational Theologies. Sowas in der Richtung. Und in meinem Buch und natürlich nicht nur im Buch, sondern meiner Überzeugung ist, das trifft schon. Man könnte sagen, das, was wir hier machen, ist auch relationale Theologie. Ich finde aber, es trifft es eben nicht ganz. Und vielleicht ein paar Minuten bleiben wir da stehen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, relationale Theologie ist ja so ein Sammelbegriff. Und da wird alles Mögliche drunter gefasst. Das ist auch so in der Forschung oder unter Theologen ist das so was, was manchmal diskutiert wird. Das fällt denn jetzt da drunter. Und der Bogen ist unglaublich weit gespannt. Da hat ganz, ganz vieles darunter Platz. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch das Problem. Man sagt etwas aus und sagt damit doch nicht so wahnsinnig viel aus. Also man sagt relationale Theologie, da sagt man, man betreibt Theologie auf eine relationale Art und Weise. Also nicht jetzt im Stil von in Beziehung in erster Linie mit anderen Leuten, sondern du denkst theologisch halt relational. Es hat alles ist miteinander verbunden, so etwas. Aber das Feld ist unglaublich weit. Also wenn du mal da reintauchst, dann siehst du, was darunter gefasst wird, können auch Sachen sein, wo man sagt, ja, es ist einfach, die ganze Welt ist irgendwie relational. Zum Teil in gewissen Richtungen ist nicht mal so richtig klar, also ist jetzt Gott ein Gegenüber oder ist es einfach nur eine Kraft, die alles durchdringt, kann man ja auch relational ausdrücken, zu sagen, du bist in Verbindung mit dieser Kraft, aber das ist nicht wirklich ein Gegenüber. Und von daher finde ich, ist es eben nicht so richtig hilfreich. Oft wird relationale Theologie, und jetzt wird es richtig nerdig, so gegenüber einer Substanztheologie, wo man so von konkreten Sachen spricht, dem gegenübergestellt. Und jemand hat mal gesagt, in der relationalen Theologie besteht die Gefahr, die Substanz zu verlieren. Und das hat schon ein bisschen was. Ich bin auch dafür, dass man alles relational, beziehungsmäßig durchdenkt, aber die Gefahr ist, wenn man es zu weit spannt, dass man das Gegenüber, also die Subjekte, Gott, den Menschen als Gegenüber darin verliert und einfach alles in Beziehung aufgelöst wird. Also sprich, man betont das Dazwischen, aber nicht mehr die Subjekte oder die Partner, die involviert sind. So.
Okay, also irgendwie das, so wie ich es jetzt verstanden habe, Beziehung, also Theologie der Beziehung ist, wie wir ja über Beziehung gesprochen haben, eine persönliche Beziehung, wo es sowohl objektiv als auch subjektiv immer diese Personen, diese Gegenüber involviert zu 100%. Und wenn man es jetzt auf die vielleicht geläufige relationale Theologie ausweitet, dann besteht die Gefahr, dass diese Personen, diese echten Involvierten gegenüber ein bisschen aufgelöst werden.
Es kann sein, muss überhaupt nicht. Du hast, wenn du von relationaler Theologie hörst, hat es alles Mögliche drunter. Und das ist ja eben die Schwierigkeit. Es sagt etwas aus und trotzdem kann es auch so weit sein, dass es nicht mehr wahnsinnig viel aussagt. Aber genau, was du gesagt hast, das wäre der Punkt, dass eine Theologie der Beziehung, also relationale Theologie ist wie relational definiert, wie man Theologie treibt.
Aber das Framework ist immer noch Theologie.
Genau.
Und das Leitmotiv ist in dem Sinn nicht definiert.
Ja, also es ist eine relationale Theologie, das Wesentliche ist, es betreibe Theologie. Und bei uns, wir drehen das irgendwie um, eine Theologie der Beziehung, das Wesentliche ist die Beziehung.
Ja, okay,
und cool. Wir denken darüber nach. Ja. Und Beziehung, so wie wir das definiert haben, ist nicht einfach irgendetwas Relationales, eine grundsätzliche Relationalität, sondern wir meinen damit echt Beziehung, also von Gegenübern. Und das definiert schon nochmal ein bisschen stärker. Also es geht konkret um Gott, um den Menschen und um das, was dazwischen läuft. Aber alles. Und eben nicht einfach nur das, was dazwischen irgendwie ist, sondern es involviert auch, um es technisch auszudrücken, die Personen oder die Subjekte. Und die Subjekte sind gleich wichtig wie die Beziehung. Also alles miteinander. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied. Es geht, und da sind wir jetzt eigentlich bei dem, was wir letztes Mal gesagt haben, es ist eine reale Beziehung.
Ja.
Das ist das Zentrale. Und Theologie ist einfach das Add-on, das Beigemüse, die Art und Weise, wie wir dann darüber nachdenken und nicht das Zentrale.
So. Ist noch cool. Irgendwie Theologie der Beziehung im selben Maße ganzheitlicher, aber auch irgendwie konkreter.
Ja, das stimmt. Und man kann das schon unter relationaler Theologie fassen. Ich war letzte Woche eingeladen an einer internationalen Online-Konferenz als Redner. Da konnte ich mein Buch vorstellen und vier Leute haben da drauf reagiert und mich auseinandergenommen. Und das war so eine Open and Relational Theology Conference. Genau, also viele Leute, die aus dem Hintergrund eigentlich kommen. Das ist mir wieder aufgefallen. Also die Fragen, die dann gekommen sind, auch von den Leuten, die zugehört haben, etliche gingen in so eine Richtung. Zum Beispiel, ist das denn nur jetzt auf Gott bezogen oder was denke ich, da ist auch Fachjargon zu Panpsychism, also das heißt, sind dann alle Steine, alles ist eigentlich ein Gegenüber plötzlich und dann vielleicht nicht zur Freude der Leute, habe ich gesagt, nee, das meine ich nicht damit. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einem Baum, einem Stein als Gegenüber. Ich habe schon auch irgendeine Verbindung mit dem Stein, aber das ist was anderes als die Verbindung, die ich mit dem Menschen oder mit Gott habe. Und diese Unterscheidung mache ich oder würde ich ans Herz legen, dann von Beziehung zu reden. Mhm. Und das andere ist einfach ein Verbundensein irgendwie mit allem. Aber ich finde, das löst das Wesentliche auf, dass es eben wirklich ein Gegenüber ist.
Ja. Ich glaube, ich habe einen Satz mal in einem der vergangenen Podcast-Folgen gebracht. Das ist auch noch für mich, hilft es wie die Formulierung, ich habe eine Beziehung zu etwas oder ich habe eine Beziehung mit jemandem. Mhm. Das ist irgendwie die Kategorisierung ist noch ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ich habe eine Beziehung zu vielleicht meinem Haustier oder zu meinem Auto. Die Verbundenheit ist da. Aber die Gegenseitigkeit ist irgendwie nochmal anders. Ich habe eine Beziehung mit meiner Frau, ich habe eine Beziehung mit Gott.
Sehr cool. Sehr cool. Wir werden es bei einer der Thesen vielleicht noch streifen nachher. Das ist zum Beispiel so ein berühmter Soziologe, Hartmut Rosa, hat auch ein großes Buch darüber geschrieben, Resonanz, wo, glaube ich, genau sowas auch drin vorkommt, wo ich sagen würde, nee, das trifft es auf der einen Seite voll, aber verpasst es eben doch, weil irgendwie das Gegenüber Gottes aufgelöst wird. So. Aber eins ums andere. So, ja, starten wir mit den Thesen.
Let's go mit den Thesen.
Die erste haben wir letztes Mal ja schon gebracht. Ich bringe es einfach nochmal, weil es die erste ist und so den Teppich ausrollt für alles Weitere. Wir haben gesagt, die erste These dreht um Integration. Also eine Theologie der Beziehung ist eine systemische Theologie, die den Schwerpunkt der Beziehung zu Gott in alle ihre Aspekte und Disziplinen integriert. Also systemisch im Sinn von alles gehört zusammen. Also wenn es wirklich eine Beziehung ist, und das haben wir gesagt, das ist es, dann betrifft das alles Weitere. Alles, was wir darüber nachdenken, alles, was wir leben, weil es hat immer mit mir zu tun oder mit Gott zu tun. Alles ist mit uns verbunden, also muss man das große Ganze anschauen. Und das werden wir jetzt tun, so in so drei Päckchen, wo wir jeweils drei Thesen anschauen, die damit zu tun haben. Und das erste würde die Theologie selbst, also die Lehre betreffen, so dass der Fachausdruck, könnte man sagen, das Materiale, also ums Material, mit dem wir arbeiten theologisch, und drei Sachen dazu. Okay.
Okay.
Sind wir bereit?
Ich bin bereit.
Ha! Ja, du schon. Ob die anderen sind, das sehen wir dann. Das erste, These 2 wäre das ja, dreht um, Achtung, Fachbegriff, Dogmatik. Erklären wir gleich. Ich bringe zuerst einen Satz. Eine Theologie der Beziehung entwickelt jedes dogmatische Thema konsequent mit Beziehung als Leitmotiv. Dogmatik ist, wie würdest du das definieren?
Es ist der Teil der Theologie, die sich um die Lehrwahrheiten dreht.
Genau. Ja? Lassen wir es mal so. Also es geht um die Lehre, oder? Also was glauben wir, was lehren wir? Das ist, mit dem setzt sich die Dogmatik auseinander. Mhm. Und das heißt, eine Theologie der Beziehung heißt jetzt, dass jedes einzelne Lehrthema konsequent mit dieser Brille der Beziehung durchdacht werden sollte.
Ist irgendwie noch naheliegend, wenn man sagt, Theologie total. Ist ein Leitmotiv in dem Ganzen drin.
Ist vielleicht auch das, was man zuerst dran denkt, oder?
Ja.
Voll. Und trotzdem, und das haben wir schon bei der ersten Episode unseres Podcasts moniert und gesagt, das ist das Problem, dass das oftmals eben überhaupt nicht so konsequent gemacht wird.
Ja.
Das ist das Problem. Also man redet von einer Beziehung, man redet von einer persönlichen Beziehung mit Jesus. In sogenannten evangelikalen Kreisen betont man das, findet das total wichtig und das finde ich wichtig, dass man das wichtig findet. Aber dann gibt es wie einen Abbruch und wenn man eben mit diesen dogmatischen Themen, diesen Lehrthemen, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann plötzlich ist man wieder völlig abstrakt und ist überhaupt nicht mehr so mit dieser Brille unterwegs. Und ich glaube, das ist eins der größten Unterfangen, die man eigentlich machen sollte. Und da, das würde ich mir wünschen. Also all diese Thesen sind so wie eine Rampe, die wir bauen und sagen, lasst uns da weiter dranbleiben und weiter drüber nachdenken. Und vielleicht machen wir das dann auch mit späteren Podcast-Folgen noch konkreter. Aber das würde heißen, Beziehung, wir haben das ja definiert, wir sagen, es ist gegenseitig, also reziprok, es ist asymmetrisch, frei, selbstoffenbarend und aufeinander eingehen. Das wäre so die Beziehungsform. Jetzt dieses Denken von Beziehung auf jedes einzelne Thema. Ich bringe mal ein paar Themen, die da zugehören.
Ja,
das wäre, das ist ein kleiner Dogmatikkurs gleich. Also was sind denn das für Themen, die da jeweils kommen in so Lehrbüchern oder so, wo man sich mit diesem Thema auseinandersetzt? Das erste wäre vielleicht die Theologie selbst, also die Lehre über Gott. Das haben wir ja auch schon ein bisschen jetzt gemacht. Also konsequent zu sagen, alles, was ich über Gott aussage, kann ich eigentlich nur in diesem Beziehungsverhältnis über ihn aussagen. Und da kommen dann natürlich auch so Fragen rein, eben Dreieinigkeit, Gott selbst ist schon Beziehung in sich und so weiter. Also das wäre etwas, das ist vielleicht noch naheliegend, oder?
Ja, so. Ja, spannend wäre es, wenn es noch auf die anderen Bereiche dann...
Genau, Anthropologie, das wäre der Fachausdruck für die Lehre
des Menschen.
Die Lehre des Menschen, genau. Und da ist schon, finde ich, ist es schon weniger konsequent zu sagen, den Menschen eigentlich nur verstehen zu können, auch in seiner Beziehungsdimension zu Gott und nicht den Menschen an und für sich irgendwie anzuschauen. Und das konsequent anzuschauen, ich glaube, das wäre schon was ganz Entscheidendes.
Ist auch also noch herausfordernd. Gerade ich meine, ich kenne unterschiedliche theologische Strömungen und gerade wenn man da vielleicht sich noch mit ein bisschen Wissenschaft auseinandersetzt, andere Wissenschaften, Naturwissenschaften, Entwicklungsbiologie, die ganzen Darwinisten unter euch, das ist ja sehr fern von dem.
Total.
Sehr, sehr weit entfernt.
Und das ist ja was wir sagen. Wir betreiben hier Theologie und nicht irgendwie was Neutrales. Und theologisch, wenn wir das anschauen, wenn wir dem Glauben schenken, dann würden wir damit behaupten, das wäre nur eine kurze Aussage, vielleicht machen wir mal eine Folge zur Anthropologie, du kannst den Menschen nur verstehen, wenn du ihn auch in seiner Beziehungsdimension mit Gott verstehst. Und dann auch in der Beziehungsdimension zu anderen. Und das geht uns natürlich schon mal gegen unseren Individualismus und der Mensch in sich und so weiter geht dem schon mal ziemlich gegen den Strich. Genau. Oder was weiteres, das ist jetzt ein richtig cooles Wort, die Hamartiologie.
Die Hamartiologie.
Was wäre das?
Das wäre die Sündenlehre.
Ja, genau, die Lehre von der Sünde. Auch ein gutes Beispiel. Das konsequent von der Beziehung her zu verstehen. Sünde ist nicht irgendwie ein Dreckfleck, der mir anhaftet oder irgendeine Substanz, die Menschheit durchdringt, sondern wenn Sünde konsequent als Beziehungsstörung verstanden wird, was würde das heißen? Und ich glaube, vieles geht da plötzlich auf, das sonst eben nicht aufgeht. Das hatten wir letztes Mal auch, dass ein konsequentes Beziehungsdenken Sachen zusammenbringt, die sonst nicht zusammenkommen.
Cool.
Ich meine, Soteriologie.
Die Lehre der Errettung.
Ja, genau. Auch das. Was ist denn da am Kreuz geschehen, als Beispiel, wenn wir jetzt das Kreuz nehmen? Heiß diskutiert im Moment. Das konsequent von diesem Beziehungsdenken her zu verstehen und ich glaube, plötzlich machen Sachen Sinn. Plötzlich kann man ein breites Spektrum auch an Deutungen haben, die aber alle zusammenkommen eben in diesem Verständnis. Die Christologie, die Lehre von Jesus Christus.
Wie es der Name schon sagt.
Genau, da haben wir auch schon dran, also Jesus zu verstehen in seinem Verhältnis, in seiner Menschwerdung, in dem, dass Gott sich in ihm zeigt und so weiter. Die Pneumatologie.
Die Lehre des Geistes.
Genau, der Heilige Geist, da machen wir unbedingt mal irgendwann eine Episode. Ich hatte jetzt gerade Unterricht in der Prisma Academy, kleiner Werbeblock, Prisma Academy. Jüngerschaftsschule.
Geht mal hier online suchen. Es gibt einen coolen Test, den kannst du ausfüllen. Der sagt dir, ob das was für dich ist oder nicht.
Jingle, jingle. Ja, wir hatten letzten Sonntag Pneumatologie. Und ich glaube, vieles macht plötzlich Sinn, wenn man es konsequent so versteht. Aber wenn ich irgendwie den Geist verstehe als irgendein Ding, halbwegs ein Gespenst. Nee, ist es natürlich nicht. Ja. Aber irgendwie kaum zu fassen, aber sobald man beziehungsmäßig versteht, macht es plötzlich Sinn. Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, Ekklesiologie.
Die Lehre der Kirche.
Ja, all das konsequent so anzuschauen, um miteinander in Verbindung zu bringen. Weil wenn Beziehung alles durchdringt, dann hat das alles einen super nahen Zusammenhang. Und in diesem Beziehungsdenken kommt es zusammen. Ja, also wir lassen es mal. Das war jetzt so ein Überblick über verschiedene Sachen. Da könnte man noch alles Mögliche anhängen. Aber da muss man weiterarbeiten. Mhm. Ich glaube, das wäre super spannend. Bin ich total, total drauf. Also,
ah. Ja, ich freue mich riesig.
Machen wir mal zusammen,
an der Stelle auch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn euch irgendwas von diesen Themen unter den Nägeln brennt und ihr unbedingt was dazu erfahren möchtet, unseren Senf dazu möchtet, schreibt uns irgendwo auf Social Media, Perspektiven ist das Profil, einfach irgendwo reinhauen. Wir kriegen es schon mit, wenn ihr Interesse habt. Aber tut es, wir freuen uns.
Sehr cool. Ja, These Nummer 3. Und wir sind immer noch bei der eher thematischen Sache, also beim Inhalt. These Nummer 3, auch ein bisschen komplizierteres Wort, geht zwar, kennt man, interdisziplinär. Interdisziplinär. Was meine ich damit? Eine Theologie der Beziehung ist interdisziplinär und verknüpft die verschiedenen theologischen Disziplinen miteinander. Was stellst du dir darunter vor, wenn du das so hörst?
Ja, also ich stelle mir darunter vor, dass eben die klassischen Dogmatiker oder die klassischen Bibelwissenschaftler, die klassischen praktischen Theologen nicht einfach in ihrem Zimmerlein hocken und für sich denken, sondern dass sie wie mit ihrer Brille und ihrer Spezialisierung in den Dialog treten miteinander.
Ja, total. Und das wäre ja so spannend. Das sind vielleicht so die Leute, die jetzt den Podcast zuhören, und jetzt nicht so im akademischen Gewulst oder in der Theologie unterwegs sind, wo ist denn eigentlich das Problem? Aber das ist schon ein Problem. Also in der wissenschaftlichen Theologie oder akademischen Theologie driften diese Disziplinen schon stark auseinander. Die haben kaum mehr zum Teil miteinander zu tun. Also irgendwie die biblischen Theologen, Exegeten, die bleiben bei ihren Dingen und die eben Systematiker, die so die großen Lehrgebäude machen, die bleiben für sich. Aber wenn Beziehung eben das ist, was und zwar nicht nur jetzt Beziehung zwischen den Theologen, zu dem kommen wir nachher noch in einer separaten These, sondern wenn es ein Leitmotiv gibt, was wir ja behaupten, dann müssen die alle miteinander reden. Und das wäre eben schon sehr befruchtend. Also biblische Theologen, die sich stark mit den Texten auseinandersetzen, und die Texte sind ja Geschichten, da kommen wir nachher auch noch drauf, sind ja Sachen, wo wir dieses Beziehungsgeschehen zwischen Gott und Menschen wahrnehmen. Und dann die Leute, die dann eher vielleicht ein bisschen auf die nächste Abstraktionsebene gehen und sagen, okay, was sind jetzt die Lehrwahrheiten, die wir daraus ziehen, die müssen miteinander reden. Und beide müssen mit den Praktikern reden, weil die Praktiker... Ja, also wenn es Beziehung ist, dann muss es ja irgendwo in der Praxis sichtbar werden. Und wenn das losgelöst ist von der Praxis, dann werden auch sie auf dem Holzweg sein und so weiter.
Also die beiden Extreme, der halb vielleicht theologisch-archäologisch geprägte Wissenschaftler, der da irgendwelche Qumran-Schnipseli zusammensetzt, der muss irgendwas mit dem Konf-Unterrichtsleiter zu tun haben.
Ja, das wär super. Oder zumindest mit einem praktischen Theologen, der sich Gedanken darüber macht, wie der Konf-Unterrichtsleiter das jetzt gestalten sollte. Und gleichzeitig ist es ja aber dann wieder spannend, dass der Konf-Unterrichtsleiter mit diesem Schnipseli etwas sieht, ah, warte mal, das ist wirklich in die Geschichte hinein. Das ist nicht irgendwie, da sieht man etwas von diesem Gott, der sich auf die Geschichte des Menschen einlässt, weil da hat's Schnipseli und da hat's irgendwelche Steine, die ich finde aus dieser Zeit, die zeigen doch mit diesem Jesus, der hat wirklich gelebt. Mhm. Und diese Verbindungen, die müssen geschehen, weil sonst driftet das immer mehr auseinander und gibt definitiv nichts Geschicktes. Und trotzdem, auch hier, vielleicht eine kurze Bemerkung noch, du hast es schon angetönt, trotzdem den spezifischen Beitrag der einzelnen Disziplinen voll für sich wertschätzen. Es braucht keinen Einheitsbrei, aber es soll wirklich interdisziplinär sein. Ich habe mal gelernt, da gibt es einen Unterschied zu multidisziplinär.
Okay.
Multidisziplinär ist einfach so, die verschiedenen Disziplinen, die gibt es und sind nebeneinander.
Die dürfen das.
Also die gibt es nebeneinander, aber nicht wirklich eine Integration. Und interdisziplinär heißt, nee, die die kommen wirklich zusammen und reden miteinander und lernen voneinander. Also, wer was. Machen wir das kurz. Es sind nicht alles jetzt Akademiker da unter uns. These 4. Das wäre die letzte von so inhaltlichen Teil von Theologie betreiben, jetzt im eigentlichen Sinn. Klingt ein bisschen ähnlich wie die letzte. Transdisziplinär.
Mhm. Okay.
Was meine ich damit? Eine Theologie der Beziehung geht über ihre Disziplin hinaus und steht im Dialog mit anderen wissenschaftlichen Bereichen, wobei jeder Bereich seine eigene Expertise und Relevanz hat.
Mit dem hast du dich ein bisschen selber gerechtfertigt, weil du hast ja basically genau das gemacht in deinem Buch.
Das stimmt. Ich habe mich mit Beziehungswissenschaft oder mit Sozialpsychologie auseinandergesetzt.
Was keine theologische Disziplin ist in dem Sinne.
Genau. Und habe das irgendwo in Verbindung gebracht. Jetzt, das, was ich gemacht habe, das war ja in der Folge, wo wir über die Analogie reden, war ja eigentlich nur zu dem Zweck. Das, was ich hier meine, geht noch einen Schritt weiter.
Okay.
Also, ich glaube, im Podcast haben wir schon immer wieder mal so das gemacht, was hier gemeint ist, in der Arbeit selbst. Also im Buch habe ich das noch ein bisschen stärker getrennt, muss man ja wissenschaftlich bleiben und so weiter. Aber ich glaube, die These dahinter ist relativ simpel. Also das heißt, die Theologie ist nicht nur im Gespräch mit ihren eigenen Disziplinen und bleibt unter sich, sondern geht eben über das drüber hinaus. Und wieso das? Ja, wenn es wirklich Beziehung ist zwischen Gott und Menschen, dann spielt der Mensch auch wirklich eine Rolle. Gott kann ich jetzt nicht empirisch erforschen und beobachten, aber den Menschen und die Welt, das kann ich. Und das hat eine Relevanz. Wenn Gott wirklich in Beziehung tritt mit der Welt, mit dem Menschen, dann ist auch das, was ich hier auf dieser Welt als Mensch empirisch oder wissenschaftlich erforschen kann, hat eine Relevanz, weil das ist ein Teil dieses Beziehungsgeschehens. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Also, dass ich beides im Blick habe. Dieser Emil Brunner, dieser Theologe, hat das mal einen Theanthropozentrismus genannt. Also Theos, Gott, und Anthropos, der Mensch. Und beides ist irgendwie im Zentrum, weil eben das Beziehungsgeschehen im Zentrum ist und nicht nur das eine oder nur das andere. Und das ist ja immer die Gefahr. Man löst es auf die andere oder auf die eine oder andere Seite auf.
Ja.
Und das wäre etwas, dass das eben nicht geschieht. Und derselbe Emil Brunner hat, finde ich, eigentlich noch ein cooles Konzept, das kurz zu streifen. Er hat mal von etwas geredet, dass er das Gesetz der Beziehungsnähe genannt hat.
Das Gesetz der Beziehungsnähe?
Ja, klingt gut, oder?
Ist.
Ja, muss man sich wieder so ein bisschen eine Grafik vorstellen. Also ich stehe auf Kreise und so, das sollte man gemerkt haben. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie so eine konzentrische Kreise. Also du hast ein Zentrum und dann nächster Kreis, wieder nächster Kreis, wieder nächster Kreis. Und dieser Brunner würde sagen, im Zentrum ist das, worum es geht, das steht Gott selbst, Jesus Christus und sein Verhältnis mit dem Menschen, also das Evangelium, dieses Beziehungsverhältnis, das ist das Zentrum. Und jetzt hat es weitere Themen, die in einer gewissen Beziehungsnähe zu diesem zentralen Thema stehen. Und je näher es dran ist, desto entscheidender ist es, dass auch die Theologie und dieser Bereich irgendwo miteinander im Gespräch ist. Und je weiter außen, desto weniger relevant ist es wahrscheinlich. Desto weniger müssen jetzt Christen ihren Senf dazugeben, weil es das dann alles verändert. Also ob jetzt 1 und 1 2 gibt, das ist jetzt nicht so entscheidend, ob ich das jetzt theologisch durchdekliniere oder da habe ich nicht so wahnsinnig viel dazu zu sagen.
Aber ob der Mensch vom Affen abstammt, vielleicht noch ein bisschen eher.
Das wäre sicher was anderes. Oder Psychologie, wo es wirklich ums Wesen des Menschen geht, zu sagen, doch, da ist es spannend, wenn die miteinander zusammenarbeiten. Und von daher glaube ich, das ist ein spannendes Feld, das nimmt mehr und mehr auch zu. Ich glaube, dieses Beziehungsdenken gibt eine Aussage darüber, wie das auch zusammenhängt. Dass es nicht einfach trendy ist, man muss jetzt halt einfach auch noch ein bisschen Philosophie reinnehmen und lassen wir noch ein bisschen Naturwissenschaft, die Theologie streifen, sondern nee, das macht Sinn, weil es geht um den Menschen in seinem Verhältnis zu Gott und in seinem Verhältnis zur Welt, wo Gott auch eine Rolle drin spielt, und das so anzuschauen. Und das ist spannend, das gibt es immer mehr und ist auch noch nicht so klar oder geklärt, wie jetzt die Zusammenhänge sind. Also wer ist jetzt normativ da drin? Ist es immer einfach die Theologie? Die Theologie hat immer recht, wenn sie mit anderen Wissenschaften spricht. Das war ja früher so, oder? Das wäre so ein bisschen ein alter Ansatz. Vielleicht ist heute eher die Gefahr zu sagen, nee, die Wissenschaften haben immer recht und die Theologie darf auch noch ein bisschen existieren. Sondern die beiden in ein gutes Verhältnis miteinander zu bringen. Ich glaube, das wäre spannend. Ich bringe es auch noch auf den Punkt, wo oftmals das Problem ist, wenn man die Differenz zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen, Subjekt oder Gegenüber, nicht beachtet, begibt man sich auf gefährliches Terrain. Aber auch wenn man die beiden auseinandernimmt, interpretiert man die Wirklichkeit falsch. Wenn die Theologie die empirischen Daten über die menschliche Seite der Beziehung ignoriert, beruht sie nicht auf zum Beispiel jetzt Psychologie, auf keiner Psychologie, sondern einfach einer schlechten Volkspsychologie. Wenn die Psychologie zum Beispiel oder auch die Lehre des Menschen, Soziologie, über das Ziel hinausschießt und Behauptungen über die letzte Wirklichkeit und das Transzendente aufstellen will, hat sie ihren wissenschaftlichen Boden verlassen. Also so wie die Theologie, zum Beispiel die Psychologie, für die Untersuchung menschlicher Prozesse benötigt, brauchen die Humanwissenschaften die Theologie oder vielleicht auch Philosophie, um in den größeren Kontext der Realität eingeordnet zu werden. Also ich glaube, es könnte ein sehr freundschaftliches, gutes Miteinander sein.
Cool.
Macht das Sinn für dich?
Transdisziplinär.
Transdisziplinär, ich nenne das mal so. Über die Disziplin hinausgehend.
Es ist eigentlich spannend, früher, als die Wissenschaften noch nicht so brutal differenziert waren, da war das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Also da konnte man auch noch Rechtswissenschaften, Theologie, alte Sprachen und irgendwie Wirtschaft studieren. Das waren nur so die Genies dann.
Ja.
Und da war das irgendwie noch zusammen.
Ja.
Und irgendwann hat das in der Menschheitsgeschichte, haben wir uns so zu differenzieren begonnen. Das Extrem ist dann wirklich, dass der Bibelwissenschaftler innerhalb der Theologie nicht mehr mit dem Dogmatiker redet.
Zum Beispiel, ja.
Weil es einfach auch ein Komplexitätslevel erreicht hat. Und ich stelle mir das noch herausfordernd vor, innerhalb dieser Komplexität immer wieder Kapazität freizuschaufeln. Sagen, nee, ich bleibe jetzt nicht in meinem Rabbit Hole, sondern ich gehe da raus und mit dem, was ich mitbringe, schaue ich über meinen Tellerrand hinweg und versuche irgendwie mit den Leuten, die ganz woanders sind, in den Dialog zu treten.
Ja, und spannend ist es ja, also super Punkt, also genau so ist es. Früher war das alles noch viel näher zusammen, war auch noch ein bisschen weniger komplex oder komplex halt differenziert. Und nochmals, auch hier, es geht ja nicht darum, dass das schlecht ist, das ist gut. Also all diese Errungenschaften, die wir haben, haben wir auch mit dem, dass man sich so stark konzentriert. Ich glaube, was man wieder neu lernen muss und diese Beziehungsbrille gibt wie dieses Framing oder zeigt doch, das macht Sinn, dass die miteinander reden.
Und das rechtfertigt es auch, dass man Zeit dafür investiert.
Genau, und ich glaube ganz konkret, nicht mal nur in der Wissenschaft oder so, manchmal sind ja so Christen oder Leute, die fromm, haben Angst vor Wissenschaft, vor Psychologie und denken, gefährlich. Ich glaube, das ist in dem Sinne unbegründet, wenn die Wissenschaftsdisziplin, sei es Naturwissenschaft, sei es Humanwissenschaften, Psychologie und so weiter, ihren Bereich so betreibt, wie es eigentlich gedacht ist und in ihrem Kompetenzbereich bleibt, da muss man keine Angst haben, sondern dann ist es eben wirklich ergänzend. Und dasselbe auch für die Theologen. Die Theologen haben zum Teil oder die Theologie, oder nehmen wir es noch mal breiter, die Christen ganz allgemein haben zum Teil das Gefühl, wir wissen haargenau, wie alles läuft.
Steht ja in der Bibel.
Steht ja in der Bibel, genau. Und dann, Und dann überschreitet man auch von der Seite etwas. Mhm. Wenn es darum geht, das ist natürlich ein abgelutschtes Beispiel, dann würden wir immer noch glauben, dass es irgendwie einen Dom über der Welt hat, wo das Himmelszelt aufgespannt ist. Also zu sagen, nee, wir bleiben in unserem Bereich und sagen, wir haben hier einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Eben das isolierte Wissenschaftliche, das kommt nicht zu einem umfassenden Ergebnis der Wirklichkeit oder Interpretation der Wirklichkeit, ohne auch das Theologische mit aufzunehmen, mhm. aber umgekehrt eben auch. Sonst ist man irgendwie, macht irgendwas und ich glaube, Gott hat uns ja auch diese Welt anvertraut, sie unter die Lupe zu nehmen, zu bebauen, zu bewahren, so heißt es ja am Anfang, ja, genau. zu sagen, mache etwas damit, schau es dir an, entdecke es. Und da finde ich, ist ein sehr, sehr fruchtbarer Dialog mhm. möglich. Und in diesem Beziehungsdenken ist es eben einander auch zugeordnet. Und ich glaube, da hat es viele Chancen.
Ja. Cool. Finde ich wahrscheinlich bis jetzt eine von den herausforderndsten Thesen, gerade in der Praxis. Weil ich denke, man grenzt sich ja ab per Definition in seinem Spezialgebiet. Ja. Und dass man da nicht die Grenzen und die Unterschiede irgendwie vorschiebt und sagt, nee, ich kann nicht mit dir, weil wir haben gar nicht die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Aufgaben, die gleichen Prämissen.
Ja.
Und dass man auch diese fachspezifischen Grenzen, Schuster bleibt bei deinen Leisten, nicht anfängt, irgendwie Dinge anzunehmen, die einem gar nicht zusteht in seiner Disziplin.
Ja.
Das, denke ich, ist echt eine Herausforderung.
Voll. Und es wäre aber auch spannend, das so zu sehen und hilfreich für alle, weil mehr und mehr, also das ist jetzt sehr hypothetisch, ich habe das Gefühl, auch in den Naturwissenschaften, weil man so stark loslöst von dem Sinnstiftenden, von dem großen metaphysischen Bereich, also von der Theologie und so weiter, muss man irgendwo, man kann als Mensch, glaube ich, das ist so meine Theorie natürlich, aber als Mensch muss ich diese Dimension, ich spüre, die ist irgendwie da, also muss ich sie irgendwie finden. Und wenn ich das versuche, irgendwie wissenschaftlich begründet dann zu finden, vom Empirischen, dann werde ich irgendwie auf den Holzweg geraten und überschreite damit. Ich finde, die Wissenschaft wird an gewissen Punkten weniger wissenschaftlich, was schade ist. Ja. Und die Theologie auch weniger dann wirklich in dem Bereich, wo sie was aussagen kann, wenn sie ihre Grenzen überschreitet. Aber ja, vielleicht kommt das mal noch, Zusammenhang Theologie und Wissenschaft, dass wir mal noch eine Episode machen, wäre auch spannend.
Wäre spannend.
Laden wir dann den Lukas Robers ein oder so.
Gut, gehen wir zu einer nächsten These.
Ja.
Zum These. Nächsten Dreierpäckchen.
Das genau.
ist jetzt weniger inhaltlich, sondern mehr auf welcher Ebene würdest du sagen? Theologie.
Das hat jetzt, wir haben ja vorhin schon mit dem konkreten Gelebten, vielleicht dem Existenziellen, hat mehr mit dem zu tun.
Okay.
Die fünfte These, und da fangen wir gleich an, da geht es um den Theologen oder die Theologin. Und hier, Klammer auf, das sind nicht nur die Fachidioten, sondern jeder und jede, die über Gott den Glauben nachdenkt, ist in diesem Sinne Theologin und Theologe. So, um das mal so verstanden, so breit verstanden.
Das allgemeine Theologentum.
Ja, genau. Und dann eine Theologie der Beziehung wird von Theologen und Theologinnen betrieben, die eine intime Beziehung zum dreieinigen Gott haben.
Pching. Pching. Triggerwarnung. Mann, oh Mann.
Ja, für die einen vielleicht schon. Für die anderen ist, die einen denken jetzt, ja, was denn sonst?
Ja. Die anderen denken, oh, jetzt
geht's eigentlich.
Gibt's noch Ansprüche, das ist doch nur mein Beruf.
Ja, aber das ist ja schon entscheidend. Was ist die einflussreichste Komponente in jeder Theologie, in allem, was man irgendwie an Glaubensaussagen und so weiter macht? Ich würde sagen, zweifelsohne ist das der Theologe oder die Theologin, die Person, die darüber nachdenkt.
Anders formuliert, Biografie beeinflusst immer die Theologie.
Ja. Und das ist entscheidend. Also die Biografie, du als Person bist involviert und nicht nur nebensächlich, wie man das manchmal das Gefühl hat, so ich kann das total objektiv und neutral betreiben, zu sagen, nein, du bist ja immer du betreibst es ja.
Ja.
Und ich glaube, das ist zentral, das mal zu schnallen. Und dann ist es eben schon entscheidend, also diese Person, die jetzt über Gott nachdenkt und das formuliert, in welchem Beziehungsverhältnis steht die Person zu Gott? Das kann ich nicht einfach weglassen, diese Komponente. Wenn das Zentrale wirklich die Beziehung ist, dann wird das, was ich drüber aussage, immer auch davon geprägt, wie jetzt mein Verhältnis zu diesem Gott ist, oder? Mhm. Und das ist schon eine steile Aussage.
Durchaus.
So, weil diese Realität der Beziehung zu Gott ist ja eine Gegebenheit, der sich kein Mensch entziehen kann. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Folglich ist es auch für den Theologen oder die Theologin, ich nehme jetzt das, also alle, die über den Glauben nachdenken, denkt immer an euch, ist es unmöglich, eine distanzierte, objektive Perspektive einzunehmen, weil du ja immer existenziell schon persönlich involviert bist, ob du dir das bewusst bist oder nicht, ob es intim oder distanziert ist. Und das ist, glaube ich, schon was Einzigartiges jetzt für den Theologen oder die Theologin, im Vergleich mit anderen Sachen. Andere Sachen kann ich ein bisschen distanzierter betrachten und als jemand, der über Gott und die Welt, über Glaubenssachen nachdenkt, ich bin immer involviert. Vielleicht ein anderes Beispiel, wenn jetzt so ein Psychologe oder ein Soziologe oder sonst was, könnte man ja sagen, ja, der denkt auch, oder Beziehungswissenschaftler denkt ja auch über Beziehungen nach. Ja. Also ist er ja auch, er oder sie, immer involviert. Nur ist klar, ich bin ein Beziehungswesen und ich habe was damit zu tun, aber das wäre vielleicht wie wenn so ein Beziehungswissenschaftler forscht, eine Forschungsarbeit macht über seinen oder ihren Vater.
Ja.
Das ist nicht irgendjemand, sondern ich bin immer involviert. Ich kriege das nicht weg, oder?
Das heißt, Theologie ist immer befangen. Diesen Begriff gibt es ja, dass zum Beispiel gerade im Rechtswissenschaftlichen oder ein Polizist darf keinen Kriminalfall behandeln, der irgendwie mit seinen Familienangehörigen zu tun hat, weil er persönlich befangen ist.
Ja, und ich würde behaupten, es ist unmöglich, Theologie neutral zu betreiben. Weil du bist immer involviert. Und darum ist es schon entscheidend, darum habe ich bei der These gesagt, um Theologie der Beziehung angemessen zu betreiben, heißt es, du solltest eine intime, nahe Beziehung mit Gott haben. Weil du hast immer irgendeine Beziehung. Und sonst ist es irgendwie eine distanzierte. Und das ist nicht keine Beziehung, sondern das ist eben eine distanzierte Beziehung. Mhm. Und das hat Einfluss darauf, was ich jetzt denke. Also, wenn ich Theologie jetzt überlege, okay, wie ist denn Gott, Erkenntnis Gottes, ist eigentlich so nur möglich, wenn ich das aus erster Hand kenne. Ohne Begegnung gibt es keine Gotteserkenntnis. Das wäre so eine Behauptung von mir. Sonst denke ich irgendwo distanziert drüber nach. Man hat zwar das Gefühl, es ist neutraler, vielleicht wissenschaftlicher, aber ich glaube nicht, dass jemand meine Frau zum Beispiel besser kennt, um ein Beispiel zu bringen. Irgendjemand, der sie jetzt von außen beobachtet als ich. Bin ich befangen da drin? Ja. Habe ich blinde Flecken? Ja. Und trotzdem würde ich behaupten, ich kenne sie definitiv besser als irgendein neutraler Beobachter. Und von daher kann ich Sachen ausdrücken, die wahrscheinlich der Sache angemessener sind oder der Person angemessener sind, als jetzt jemand, der auf Distanz da ist. Also das ist so der Gedanke hinter dem Ganzen. Cool.
Herausfordernd, aber cool.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch eine Diskussion in der wissenschaftlichen Theologie. Ist denn Theologie überhaupt eine Wissenschaft? Und ich glaube, nach gewissen Kriterien, diese Büchse machen wir jetzt nicht auf, würde ich sagen, doch, ich glaube, das ist schon möglich, aber diese Distanz, die immer mehr gesucht wird, auch in der universitären Theologie zum Teil, würde ich sagen, ich glaube, das ist, irgendwann ist es dann keine Theologie mehr, sondern, und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich auch die Entwicklung, die es ein bisschen nimmt, geht so einfach in eine neutrale Religionswissenschaft hinein, wo ich distanziert Sachen anschaue. Theologie, glaube ich, kann man nicht distanziert betreiben. Christliche Theologie kann man nicht distanziert betreiben. Und vielleicht noch ein paar Zitate dazu. Ein berühmter Theologe, Jürgen Moltmann, hat mal gesagt, ohne theologisches Leben gibt es keine richtige theologische Arbeit. Das mit anderen Worten, ohne diese Beziehung kannst du nicht wirklich eine Theologie der Beziehung treiben. Und wenn man das beachten würde, dann würde, glaube ich, auch die Kluft, die so zwischen den Otto-Normal-Christen in den Kirchen und Gemeinden und den chefwissenschaftlich theologisch arbeiten ist, würde auch die Kluft kleiner werden, weil man hat eine gemeinsame Basis, wo man sagt, nein, wir leben auch einfach schlicht diese Beziehung. Und jetzt wird die eine Seite oder die eine Person, der Theologin und die Theologin jetzt im eher strengeren Sinn, wird nach strengeren Methoden und mit strengen Regeln über Gott nachdenken als die Person in der Kirche oder der Gemeinde und trotzdem können sie das zusammentun. Also, ja. Das wäre die These 5.
Cool, super. These 6.
These 6, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft. Eine Theologie der Beziehung wird von Beziehungen beeinflusst und wirkt sich auf Beziehungen aus. Klingt noch ein bisschen allgemein, gell?
Sag noch mal ein paar Dinge dazu.
Ein Teil haben wir jetzt schon in der letzten These angeschaut. Also, wenn ich eine Theologie der Beziehung treibe, bin ich mir bewusst, dass diese Theologie einerseits immer von Beziehungen beeinflusst wird. Also das hast du vorhin gesagt, deine Biografie prägt die Theologie und Biografie hat ja immer auch mit Beziehungen zu tun. Also man ist sich bewusst, einerseits meine Prägung, mein familiäres Umfeld, die kirchliche Tradition, aus der ich komme, die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, die mich geprägt haben, die prägen die Art und Weise, wie ich über Gott nachdenke, und das ist ganz normal, darf auch so sein, kann aber auch aktiver gesucht werden. Zu sagen, nein, ich betreibe das jetzt nicht für mich isoliert, mit einfach irgendwelchen Büchern oder in meiner Studierstube, sondern ich lasse mich bewusst auf andere Menschen ein, die vielleicht auch andere Hintergründe haben wie ich, und betreibe mit ihnen zusammen Theologie. Weil das korrigiert auch meine Einseitigkeiten, meine Prägungen. Ich sehe andere Sichtweisen, die ich sonst nicht gehabt hätte. Das kann man natürlich ausweiten und sagen, ja, unterschiedlichere, wenn die Leute noch ein bisschen unterschiedlicher sind als ich, umso spannender, vielleicht noch aus einer anderen Kultur und so weiter, kommen ganz neue Sichtweisen rein, die nicht falsch sind, die nicht irgendwie jetzt einfach, die sind aber geprägt. Nein, wir sind alle geprägt, darum brauchen wir einander. Also das wäre das eine. Also eine Theologie der Beziehung, wenn wir wirklich sagen, wir befinden uns in Beziehung und denken über Beziehung nach, dann sollten wir das auch bewusst machen und andere Menschen einbeziehen, andere Sichtweisen einbeziehen. Das ist das eine. Und das andere geht in die andere Richtung, dass auch die Art und Weise, also meine Theologie der Beziehung, dass das, wie ich das entdecke, was zwischen Gott und mir oder Gott und dem Menschen läuft, das, was das mit mir macht, da hatten wir auch schon drüber geredet, das, was ich in der Beziehung mit Gott verändert werde, wie ich sehe, wie er mir gegenüber ist, was für ein Beispiel er mir gibt, wie seine Liebe mir gegenüber ist, was seine Gnade bedeutet, seine freundliche Zuwendung bedeutet, dass das meine zwischenmenschlichen Beziehungen auch wieder prägt. Also die Art und Weise, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Also das heißt, eine Theologie der Beziehung wird nicht nur jetzt aufs Theologische bezogen geprägt, sondern diese Theologie prägt dann auch wieder das, wie ich in Beziehung mit anderen Menschen lebe. Und das soll so sein. Das wäre so diese These.
Spannend.
Kommt dir da was in den Sinn oder was du noch ergänzen willst?
Ich bin jetzt innerlich immer irgendwie bei jeder These mehr so mein inneres Idealbild des optimalen Theologen oder der optimalen Theologin am Zusammenbauen. Das nimmt immer mehr Form an. Und ich dachte so, okay, also du kannst nicht irgendwie distanziert von Gott Theologie betreiben, sondern du bist immer in Beziehung selbst und das prägt dich und das prägt dich und durch dich auch andere, weil du ja in Beziehung bist mit anderen und nicht alleine sein solltest, hier vielleicht eine Seitenkritik, also wenn du jetzt denkst, ja, wenn ich mit Gott verbunden bin, dann reicht das schon, dann kann ich auch Eremit sein und irgendwo auf einem Berg leben, ohne jemals irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen, dann wäre es eine Kritik. Okay, nein, das ist es nicht ganz, sondern
Genau.
Ja, persönlich in Verbindung mit Gott und persönlich in Verbindung mit anderen Menschen zusammen.
Sehr cool, ja. Und das ist ja, darum haben wir es auch unter dem Punkt, wo wir sagen, so das, wo es ums Leben geht, das Existenzielle hier, zu sagen, das ist schlicht so, wie es ist und dann auch sein sollte. Und wenn man das bewusst, ich glaube, das ist es, ist ja klar. Klar, dass ich geprägt bin durch Beziehungen und klar prägt meine Theologie auch wieder Beziehungen. Aber darum ist es eben so entscheidend, wie dieser Einfluss ist. Also wenn ich eine katastrophale Theologie habe und ein komisches Bild von Gott, vielleicht ein ganz praktisches Beispiel, ich würde sagen, so wie sich mein Bild von Gott auch verändert hat und ich mehr und mehr entdeckt habe, er ist wirklich so viel besser, als ich jemals gedacht habe und entdecke von der Art und Weise, wie er mit mir umgeht, als dieser himmlische Vater, wo Jesus ja auch zeigt, der ist nicht so, wie du dir einen Vater vorstellst, der ist viel besser, dass dieses Entdecken hat, würde ich behaupten, die Art und Weise, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich sie erziehe, hat das beeinflusst. Mhm. Und ich könnte dir, haben wir jetzt wahrscheinlich die Zeit nicht, ich könnte dir eine Story eigentlich ziemlich konkret sagen, wo ich ein paar Aha-Effekte hatte in Bezug auf Gott. Mhm. Und das hatte unmittelbare Auswirkungen darauf, wie ich mit meinen Kindern da umgehe. Und das finde ich ja spannend. Also, dass es irgendwie geschieht, ist klar. Aber lass uns das bewusst sein und sagen, okay, wenn das so ist, dann will ich mir das bewusst sein und das auch bewusst prägen. Also das, was ich lerne, das will ich auch in die Beziehungen so einbringen. Mhm. Ich will bewusst andere Menschen aufsuchen, um nicht ein einseitiges theologisches Treiben, einseitiges Gottesbild, einseitiges was auch immer zu haben. Und ich glaube, das finde ich schon
super cool. Schönes Bild. Auch eine ähnliche Situation. Ich hatte vor kurzem einen Kollegen, der geheiratet hat. Hm. Und ich hatte Kontakt mit ihm kurz, also in der Nacht vor seiner Hochzeit, vor seinem Hochzeitsfest. Und da kam mir so ein Gedanke, und ich glaube heute noch, der war irgendwie ein bisschen inspiriert. Und er hatte auch mega Freude, als ich den geteilt habe mit ihm. Ich habe ihm gesagt, hey, jetzt so verlobt und kurz vor dem Hochzeitsfest. Jesus geht es auch so. Hm. Und jetzt fühlst du ein bisschen mit.
Ja.
Und das war vielleicht eine vergleichbare Situation, wo das wie in der Gemeinschaft konnte ich diesen Gedanken teilen, wo ich was verstanden habe für mich in dieser Beziehung.
Ja.
Finde ich eigentlich mega, mega schön.
Sehr schön, sehr schön. Wollen wir zur siebten gehen?
Die siebte These.
Die siebte These, auch noch im ganz Praktischen, geht jetzt aber ein bisschen über der fromme Kuchen, so einfach so die innertheologisch fromme Sache hinaus. These 7, die Welt. Die Welt. Eine Theologie der Beziehung steht im ständigen Gespräch mit der gegenwärtigen Kultur und den aktuellen Herausforderungen und verweist auf die existenzielle Bedeutung der Beziehung zu Gott.
Okay.
Also eine Theologie der Beziehung ist im Gespräch mit der Kultur, mit der Welt, ist nicht abgeschottet. Mhm. Macht irgendwie auch Sinn. Also wenn Gott mit der Welt in Verbindung ist, mit dem Menschen auch bleibt, wie distanziert das auch immer ist, hat es einen Einfluss. Wenn die Welt und der Mensch auf Gott hin geschaffen ist, dann hat dieses ganze Beziehungsdenken Auswirkungen. Und das Coole ist, ich glaube, das macht auch wirklich Sinn, ganz oft, für Leute, die auch sonst jetzt mit Glauben und Gott ganz wenig am Hut haben. Aber ich glaube, eine Theologie der Beziehung bringt ein Stück weit wie Himmel und Erde zusammen. Die berühren sich, die kommen zusammen, da gibt es Berührungspunkte. Und eine Theologie der Beziehung sollte solche Berührungspunkte suchen und finden, auch in der gegenwärtigen Kultur. Und ich glaube, das ist eine enorme Chance, die eben gerade in dem Beziehungsdenken auch für Leute, die sonst jetzt nicht irgendwie mit Religion groß was anfangen können plötzlich Sinn machen, weil sie können was mit Beziehung anfangen. Mhm. Und Beziehung ist, glaube ich, wirklich was Universales in allen Kulturen, bisschen unterschiedlich gelebt natürlich, aber es ist klar, das Lebenselixier und jetzt hier die Komponente Gott hineinzubringen oder hier die Komponente reinzubringen und sagen, du spürst irgendwelche Sehnsüchte oder du merkst, da ist etwas im Argen und dann wie den Horizont aufzutun und das ins größere Ganze einzuordnen und vielleicht zu sagen, ja, das kann sein. Könnte es sein, dass es da noch mehr gibt? Könnte es sein, dass in deinen gebrochenen Beziehungen, die du hast, die schwierig sind und trotzdem sehnst du dich nach irgendwie dem ultimativen Gegenüber, könnte es sein, dass du eigentlich auf dieses ultimative Gegenüber geschaffen bist und so weiter? Also ich glaube, was ich damit sagen will, dass so der Beziehungsansatz durchaus auch, und jetzt bringe ich ein schwieriges Wort, missionarisch oder missional zu nutzen, zu sagen, wenn ich sage, ich möchte das auch Leuten vermitteln können und es hat eine Relevanz, die jetzt mit Glauben und Gott eigentlich wenig zu tun haben. Und ich glaube, in der sogenannten Postmoderne passt das eigentlich wunderbar. Und das ist nicht etwas, was einfach im Hintergrund sein sollte, sondern ich glaube, das könnte in den Vordergrund kommen. Ich glaube, Beziehung selbst, dieses Beziehungsdenken ist ein Anknüpfungspunkt, ein sehr relevanter Anknüpfungspunkt.
Wenn jetzt mein Bild vom Eremit, der gelernt hat, vom Berg runterzukommen und in Gemeinschaft und in Beziehung zu Gott irgendwie Theologie zu leben und zu machen, jetzt mit der siebten These erweitert, wie würde sich dieses Bild noch erweitern? Was würde der noch machen? Wie würde das praktisch vielleicht noch ein bisschen mehr aussehen?
Ja, ich glaube, eben dieser Eremit hat vielleicht, oder wenn du ganz allein bist, also ein Zitat so aus Prager und Roberts heißen die, sind so Beziehungswissenschaftler, die haben das ganz allgemein auf den Menschen gesagt, Intimität mit anderen ist einer der höchsten Werte der menschlichen Existenz. Es gibt vielleicht nichts Wichtigeres für das Wohlbefinden und das optimale Funktionieren des Menschen als intime Beziehungen. Beziehungen geben dem Leben einen Sinn, alles andere ist Hintergrund. Und wenn das so stimmt, und das ist nicht irgendjemand, der fromm ist oder so, wenn das so stimmt, dann hätten wir so eine Chance oder eine Erweiterung zu sagen, ja genau, und jetzt such das nicht nur auf der Horizontalen oder diese Ebene, die meisten Menschen haben, dieses innerweltliche, Horizontale zu erweitern und sagen, hey, wir gehen davon aus, da gibt es eine vertikale Dimension und vielleicht macht jetzt durch das plötzlich anderes mehr Sinn. Und ich glaube, wir haben im Intro, können wir glaube ich nur ganz kurz, dieser Hartmut Rosa haben wir angesprochen, ein Soziologe, der spricht von Resonanz und der macht eine super, super Analyse. Der bringt das, dass er sagt, die Menschen auf dieser Welt oder so in der Spätmoderne, nennt er es, nicht Postmoderne, sondern Spätmoderne, sind irgendwo verzweifelt auf der Suche nach dieser verlorenen, was er sagt, Resonanz, dieses In-Verbindung-Sein, spüren, verbunden sein. Und ich glaube, das könnte man sagen, ja. Also es ist so eine verzweifelte Suche, ich muss irgendwie wieder richtig connected sein. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, er nennt das bei gleichzeitigem Festhalten an Machbarkeitsfantasien. So wie, und ich kriege das jetzt hin.
Ja,
Und dann sagt er so etwas wie, aber das geht nicht, die Resonanz muss zu dir kommen und kann nur eine Antwort auf einen Ruf sein.
Von einem Soziologen.
Ja, ein Soziologe, der ist nicht Christ oder sonst was. Und das ist ja spannend. Ich glaube, die Analyse, die trifft es total. Das Problem, um es ganz, ganz kurz zu machen, und er sagt das sogar normativ, er sagt, das ist nicht irgendwie einfach nur etwas, was ich jetzt beschreibe, wie es ist. Er sagt, so müsste es sein. So tickt der Mensch. Das ist die Idee. Und das Problem daran ist, das Schöne vielleicht zuerst, er räumt damit auch dem Religiösen und so einen Raum ein. Also er nennt das auch die vertikale Resonanzachse. Also dass Gott oder Religion irgendwie dieses Verhältnis. Bleibt da aber natürlich sehr, sehr nüchtern und sagt, ja, das ist das eine, aber grundsätzlich würde ich sagen, deutet er es immer noch innerweltlich. Mhm. Also es bleibt innerhalb dieser Welt. Und er sagt dann auch, ja, das kann auch die Natur sein, das kann Kunst sein und so weiter. Und das wäre dann auch meine Kritik. Dann werde ich aber nicht von außen angesprochen, sondern das...
Dann rufst du dich eigentlich selber.
Ja, also das ist meine Interpretation von etwas, das schon von außen kommt, aber ich mache das jetzt zu etwas, was eigentlich nur ein reales Gegenüber, eine Person sein kann, die von außen an mich herantritt. Also es wird ein Stück weit Pseudo-Beziehung oder Pseudo-Resonanz. Mhm. Und deshalb sage ich, ich würde sagen, so ein Verständnis muss irgendwie scheitern, wenn ich nicht wirklich ein transzendentales Du habe, also ein Du, das von außen an mich herankommt.
Das wäre dann auch die kategorische Kritik an der Beziehung zu einem Baum oder zu einem Stein.
Ja, würde ich.
Weil ein Stein dich nicht rufen kann in dem Sinne.
Ja, würde ich sagen. Er kann mich schon rufen, aber es bleibt irgendwie wie eine Echokammer. Ich bleibe bei mir.
Ja, oder du
der Baum einfach, spricht mich an.
Du aber siehst den Baum und denkst, oh, der muss jetzt ja zu mir rufen, weil ich sehe ihn ja.
Genau. Das wäre so meine Kritik. Aber um den Bogen zu schließen, es ist eine Chance. Mhm. Und eben wie es in der These heißt, permanent diese Verbindung zu machen. Permanent diese Verbindung zu machen, auch mit den Herausforderungen und Problemen, mit denen wir konfrontiert sind, mit Erderwärmung und Umweltschutz und so weiter, zu sagen, das in dieses Gespräch bringen, auf diese Beziehungsachse und zu sehen, könnte es sein, dass das was mit dem zu tun hat? Und ich glaube, da gibt es ganz spannende Antworten drauf. Ja. So. Wir müssen vorwärts machen.
These 8.
Uiuiui. These 8. Beziologie. These 8. Und da sind wir jetzt beim letzten Päckchen. Da geht es um, da waren wir jetzt schon ein bisschen dran, um Kommunikation, um das, in welcher Form kann ich das denn jetzt fassen oder vermitteln. Vielleicht gehen wir da ein bisschen schneller durch. These 8 heißt, es geht um die Sprache. Also wie rede ich drüber? Eine Theologie der Beziehung vermeidet Abstraktionen und bleibt nahe am Sprachspiel der Beziehung.
Schön. Ja. Sprachspiel der Beziehung, so wie wir benutzen Bilder, die wir benutzen, wenn wir über Beziehung reden und reden so auch über das, was zwischen Mensch und Gott ist.
Ja, ich bin kein Experte, aber den kennst du ja, wen wieder geprägt hat, diesen Begriff, der Herr Wittgenstein. Ein Philosoph hat vom Sprachspiel gesprochen und ich glaube schon, wir merken, das gibt so gewisse Sprachspiele. Du hast ein Sprachspiel, wenn du auf dem Bau arbeitest, dann hast du ein gewisses Sprachspiel. Es gibt eine gewisse Sprache, die du benutzt oder unter Akademikern gibt es ein Sprachspiel, wo man jemand von außen versteht das vielleicht zum Teil gar nicht so richtig, sondern man hat sich irgendwie geeinigt, so darüber zu reden. Es gibt auch ein religiöses Sprachspiel oder
alle Peers christliches. Haben irgendwie ein Sprachspiel.
Genau. Und der Punkt wäre jetzt zu sagen, wir brauchen kein religiöses oder christliches Sprachspiel mit irgendwelchen Sonder und wir brauchen keins, das haben wir schon längst. Manchmal heißt es dann auch Kananäisch.
Reden. Neukananäisch.
Ja, das gibt es auch noch so. Genau, und wir reden von Gnade und Glaube und wir legen jetzt unsere Schwester vor dich hin und so weiter. Also wo so wie, man spricht darüber und denkt, alle schnallen es zu sagen. Nee, das ist gar nicht angemessen, dass wir was Neues entwickeln, denn wenn es wirklich um Beziehung geht, dann können wir dieses Sprachspiel, was wir auch sonst, wenn wir über Beziehungen reden, reden. Also eigentlich stinknormal. Wenn Beziehung das Zentrale ist und innerhalb von einer Theologie die Beziehung oder auch Glauben, wenn ich darüber rede, würde ich sagen, ist das Argument dafür, so normal, wie es irgendwie geht, weil ich rede ja auch normal über Beziehungen. Und dass man da drin bleibt, dass man diese Worte verwendet, dass man in diesen Denkkategorien unterwegs ist. Also das wäre etwas, das könnte man natürlich noch...
Da gibt es ganz viel noch zu sagen. Da kommen jetzt ja auch ganz viele Fragen in den Sinn. Vielleicht kommen wir auch irgendwann noch
mal auf das zu sprechen. Aber wenn wir das machen würden, das würde eben genau auch das zusammenbringen. Dass man sagt, irgendwie, da sind die ganz Gescheiten, die Theologen oder die Frommen und die Welt und die verstehen einander gar nicht. Wenn man zum Teil auf Kanzeln zuhört, an Sonntagen quer durch die Kirchen, dann, wenn du als Outsider dazukommst, denkst du, ich verstehe, von was reden die? Und ich glaube, das wäre nicht nur einfach vermeidbar, das sagt man ja dann manchmal so, ja, man muss sich wieder anpassen und so. Ich sage, nee, wenn es wirklich eine Beziehung ist, dann ist auch so ein Sprachspiel oder die Sprache der Beziehung dem mehr angemessen als das andere.
Ja, super.
Und cool. Fände ich voll entscheidend. Und da sind wir schon bei der These 9.
Zweitletzte These.
Das ergänzt es eigentlich noch, die Erzählung. Also eine Geschichte erzählen, eine Story. Eine Theologie der Beziehung entdeckt die Erzählung neu, um angemessen und wirksam zu kommunizieren. Ist auch schon ein bisschen verbunden mit dem, was wir vorhin gesagt haben. Also das Erzählen ist jetzt, das ist ja auch irgendwie trendy, oder? Also so in der Theologie gibt es das trendy, so der Fachbegriff ist die narrative Theologie. Mhm. Da versteht man ganz Unterschiedliches darunter. Und das lassen wir jetzt. Aber es ist auch irgendwie trendy zu sagen, ah, du musst wieder Geschichten erzählen und so weiter. Und das wäre dran. Mir geht es gar nicht darum, dass es trendy ist. Es ist einfach der Sache angemessen. Das Erzählen ist nur schon ein zentrales Element im Gründungsdokument des Christentums, oder? Also ja, die total. Bibel ist die große Erzählung.
Ja.
Das sind Geschichten, voll mit Geschichten. Die Bibel erzählt vordergründig Geschichten. Und alles andere ist auch irgendwo in Geschichten und Geschichte eingebettet. Mhm. Und das müssen wir, dem müssen wir Rechnung tragen. Wieso werden wir dann plötzlich wieder so total abstrakt? Und ich glaube, Erzählung ist eben nicht einfach nur um der Erzählung selbst willen, weil es cool ist oder sonst was, sondern weil eine Erzählung, ich würde sagen, eigentlich das Einzige ist, das wirklich Beziehung transportieren kann. Erst wenn ich es im Rahmen von einer Erzählung habe, weil Beziehung ist ja was Reales, ist was Existenzielles, haben wir gesagt. Mhm. Und um das zu fassen, braucht es Story, braucht es einen Rahmen, braucht es eine Geschichte. Ich muss irgendwo, ich kann das nur so fassen. Das merken wir ja immer wieder. Wenn wir merken, wir werden zu abstrakt, versuchen wir irgendwie eine Geschichte zu erzählen.
Irgendwas, was du erlebt hast, genau. Oder ich.
Ja? Oder ein Bild, es kann ja auch... Es kann ein Erlebnis sein, es kann auch metaphorische Sprache sein, dass man es jetzt mit Vergleich, es ist wie wenn du mit deiner Frau und so weiter, aber es ist eigentlich wie eine Mini-Geschichte, die man dann erzählt, oder?
Jesus erzählte viele Geschichten,
voll. Genau aus diesem Grund. Gleichnisse sind Geschichten, die sind nicht so passiert, aber ich packe es in eine Story und damit ist vielleicht die Aussage klarer ausgedrückt, während sie nicht ganz so präzis ausgedrückt ist, oder? Wenn ich irgendwie wissenschaftlich, abstrakt, theologisch korrekte Worte benutze, dann kann ich es ganz präzis machen, aber vielleicht schramme ich eben genau an der eigentlichen Aussage vorbei, weil es all das, was man nicht so präzis ausdrücken kann, all das braucht es, um das wirklich wahrzunehmen, um was es eigentlich geht. Ich weiß nicht, macht das Sinn?
Ja, also auch schon nur die ganzen Märchen.
Ja.
Märchen, die Moral von der Geschichte, bla bla bla. Das ist, man kann ultra komplexe Verhaltensweisen und Zusammenhänge für ein Kind erklären.
Ja. Ja.
Das kann nur eine Geschichte.
Genau. Und Geschichten haben eigentlich fast immer dann auch mit irgendwie Beziehung zu tun, weil wir Menschen einfach so sind. Und von daher finde ich, es sind spannende Fragen, also ein paar Fragen. Welche Rolle spielt zum Beispiel jetzt die ursprüngliche biblische Geschichte? Wie können wir biblische Geschichten auch wieder aufgreifen? Welchen Platz sollten die haben? Weil es eben Sachen erzählt. Oder Gleichnisse, die du schon angesprochen hast. Oder haben auch schon gesagt, metaphorische Sprache, sozusagen Mini-Erzählungen. Oder auch das, was du auch schon gesagt hast, persönliche Geschichten, Zeugnisse nennt man es ja manchmal, oder? Also so meine Storys, die ich erzähle von dem, was ich auch mit Gott erlebe. Was für Relevanz hat das? Und zwar nicht nur jetzt sonntags in der Kirche oder in der Sonntagsschule, sondern vielleicht sogar in der wissenschaftlichen Theologie. Weil es das Angemessenste ist, wenn es wirklich eine Theologie der Beziehung ist. So, letzte.
Kommen wir zur letzten These.
Ja. Und die gefällt mir schon auch besonders. Wir sind ja immer noch bei dem, in welcher Form, wie kann ich es kommunizieren? Und wir haben jetzt ja vor allem über Kommunikation über Gott gesprochen. Liegt ja irgendwie auch nahe, wenn ich an Kommunikation denke. Die letzte macht dem ein bisschen Strich durch die Rechnung. Die letzte These, These 10, geht um Begegnung. Eine Theologie der Beziehung betont die Begegnung mit Gott, der von der Kirche repräsentiert wird und präsentiert wird. Okay, das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Aber es geht darum, ich kann über Gott reden und das ist eine Form der Kommunikation. Das, was es eigentlich darum geht, ist, Menschen in die Kommunikation zu Gott zu führen. Also eine Begegnung mit ihm. Und erst dort geschieht es, dass ich jemanden erlebe, erkenne, etwas erfasse, findet in der Begegnung statt. Es bleibt ja immer irgendwie noch ein Abstand, wenn ich über Gott rede. Und von daher würde ich sagen, wenn Beziehung das Zentrale ist, und auch bei einer Theologie der Beziehung, geht es letztlich darum, dass Menschen in diese Beziehung oder in eine Begegnung mit diesem Gott hineingeführt werden. Und das gehört zur Kommunikation dazu. Ich kann nicht nur über Gott reden, sondern es geht darum, dass ich Menschen mitnehme in die Begegnung, ins Reden mit Gott.
Also andere Menschen und auch sich selbst.
Auch sich selbst, also ja.
Vielleicht zuerst sich selbst.
Ja, ja, genau. Und ich glaube, das ist auch unser Job als Christen und oder als weitere Christenheit, als Kirche. Einerseits sind wir, wenn Menschen uns begegnen, das ist zumindest das biblische Zeugnis, dann begegnen Menschen auch in einer gewissen Weise Gott selbst. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Also, dass wir selbst auch eine Botschaft sind. Die Menschen sehen an uns etwas von dem, wie Gott ist. Und da könnte man jetzt lange stehen bleiben und sagen, okay, wir repräsentieren Gott nicht immer so wirklich toll, oder?
Nein, ich nicht.
Tragischerweise. Und trotzdem ist das ein wesentlicher Teil. Und ein anderer Teil, das ist der, dass wir auch eben so wie Gott präsentieren. Das klingt jetzt so abstrakt, aber das heißt, ich bin als Christ oder als Kirche sind wir Wegweiser. So Hinweise auf diesen Gott. Also es bleibt nicht bei uns stehen und Menschen kommen jetzt irgendwo in Kontakt mit Gott indirekt durch uns, sondern auch ganz direkt. Wir werden Vermittler, Verkuppler. Wir arrangieren Begegnungen. Und das finde ich schon cool. Also diese Dimension ist mir ganz wichtig, nicht nur darüber zu reden, sondern Menschen wie an der Hand zu nehmen. Ein schönes Beispiel dafür finden wir schon in der Bibel. Das gefällt mir besonders. Ich weiß nicht, kannst du dich erinnern an die Geschichte von Philippus und Nathanael?
Ja, aber erzähl du mal mit deinen Worten.
Also ist er ganz, ganz knapp. Also Philippus ist irgendwie mit Jesus unterwegs. Der hat einen Freund, das ist der Nathanael. Dann erzählt der Philippus dem Nathanael und sagt, ha, ich glaube, ich habe den gefunden, auf den wir warten. Und dann antwortet der Nathanael so,
der wo er große sagt, Zweifler.
Ja, genau. Er sagt ihm, ja, das ist dieser Jesus da aus Nazareth. Und der Nathanael so, was kann aus Nazareth Gutes kommen? So, hör doch auf und so weiter. Und dann hört der Philippus auf, über diesen Jesus zu reden, sondern sagt, komm und sieh.
Genau, komm und sieh. Er nimmt ihn an die Hand.
Ja, vielleicht stelle ich mir auch vor.
So, komm mit, du, ja. Du Zweifler. Ja. Und dann gibt es doch diese wunderschöne Begegnung, wo Jesus direkt mit ihm spricht und sagt, ich habe dich schon gesehen,
ja.
Also da unter dem Feigenbaum
saßt. Ja. Es kommt zu dieser Begegnung, Jesus redet in sein Leben hinein, sagt ihm etwas, was er eigentlich gar nicht wissen könnte und plötzlich merkt er, wow, der ist der.
Dieses transzendente Du tritt mit dem Ich in Beziehung.
Genau. Und diese Geschichte aus Johannes 1, 43 bis 51 finde ich super, um zu sagen, wenn es wirklich eine Beziehung ist, dann nehmen wir Menschen wie ein Bild an der Hand und wir müssen denen nicht irgendwie was erzählen nur, sondern wenn Gott real ist, dann ist auch eine Begegnung mit ihm möglich und wir können so Begegnungen arrangieren und vielleicht hat auch, ähnlich wie in dieser Story, hat auch so dieses sogenannte Übernatürliche, kann hier wie einen Raum haben. Auch das, was das Neue Testament Zeichen oder Wunder nennt. Mhm. Wo wie Eingreifen Gottes, wo wie eine Begegnung mit diesem Gott stattfindet, auf einer Ebene, wo Menschen wachrüttelt. Und das finde ich schon, das finde ich faszinierend. Und das wäre spannend, das jetzt so in diesen Kontext zu setzen und zu sagen, ja, eine Theologie der Beziehung kann vielleicht auch dieses große Feld noch von Zeichen und Wundern und so auf eine Ebene bringen, wo man sagt, es geht ja um eine Begegnung. Mhm. Und es kann wie so auch ein Leitmotiv da drin sein, zu sagen, um das geht es. Menschen, die Gott begegnen. Und das, das ist so das Zentrale. Und da haben wir jetzt wieder den Bogen so von der Theologie zum ganz praktischen Leben gemacht. Sozusagen am Schluss hat es wieder mit dieser Begegnung zu tun. Und so ein durchaus umstrittener Autor und Pastor, Bill Johnson, hat aber mal ein sehr gutes Zitat gebracht. Er sagt, ich schulde der Welt ein geisterfülltes Leben, geisterfüllt im Sinn von in dieser nahen Verbindung mit diesem Gott zu sein. Also ich selbst muss nah mit diesem Gott verbunden sein, denn ich schulde ihr eine Begegnung mit Gott. Also wenn ich nahe mit Gott verbunden bin, dann die Welt braucht eine Begegnung mit diesem Gott. Und deshalb muss ich auch nahe bei Gott sein und Menschen an der Hand nehmen und sie in diese Begegnung mitnehmen.
Ja. Vielleicht. Super spannend. Auch noch das Komm, Sie, ist ja irgendwie nicht, komm, ich mach's jetzt oder ich mach diese Begegnung jetzt, sondern ich kann dich einfach mitnehmen. Der Handelnde, die Initiative ist ja nicht dann beim Menschen, sondern einfach das Hinweisende, das Präsentierende.
Ja, und Menschen, und vielleicht auch einfach, kann ja auch das sein, dass ich Menschen mitnehme in sozusagen in so einen Begegnungsraum, den ich jetzt mit Gott habe und du bist einfach dabei. Und vielleicht geschieht es, dass du auch eine Begegnung mit Gott hast. Und das ist sehr, sehr simpel eigentlich, sehr praktisch, aber glaub, schließt den Bogen wieder.
Weißt du was? Es ist zwar ein Podcast, den du einfach hören kannst, jetzt im Auto oder beim Abwaschen, aber wir wünschen uns das schon auch, dass das nicht nur ein drüber nachdenken ist, sondern dass das auch irgendwie dein Leben als Hörer, Hörerin beeinflussen darf. Weil wir haben es persönlich erlebt und wir sind begeistert davon. Warum bauen wir nicht so einen Moment hier in diesem Podcast ein, zum Schluss dieser Folge?
Sehr cool, so ein Begegnungsmoment.
Ja, ja. Wo wir sagen, hey, komm und sieh oder hör oder... Sei mal hier in diesem Moment jetzt gerade. Vielleicht unterbrichst du kurz das, was du gerade noch am Machen bist. Vielleicht setzt dich irgendwo hin.
Genau, wenn du am Arbeiten bist oder so. Klo ist auch eine Möglichkeit.
Klo ist eine super Möglichkeit. Ja. Schließ ab.
Ja, ja genau. Moment, und sonst unterbrichst du kurz den Podcast, dass du einen Moment, einen Ort suchst, wo du einfach zwei Minuten Zeit hast.
Genau, es dauert nicht lange, keine Angst.
Wenn du es länger willst, kannst du einfach auf Pause drücken und diesen Moment ausdehnen, so lange wie du willst. Was mir oft hilft, ist schlicht, einen Moment zu haben, um mir einfach bewusst zu machen, Gott ist jetzt da. Nur das. Also, er ist jetzt wirklich da. Und manchmal hilft es mir das auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, so eine Körperhaltung, ich nenne es dann mal so den Receive-Mode, manchmal sowieso die Hände auf die Knie zu legen.
So nach mit oben den Handflächen, laufen. Genau, nach oben irgendwie, einfach so. Sagen, als würdest du etwas empfangen oder erhalten?
Einen, nicht etwas, sondern ihn empfangen. Du kannst auch deine Arme ausbreiten, wenn du willst, so wie eine Umarmung. Und wir gehen jetzt davon aus, dass Gott dir jetzt in dem Moment begegnen will. Und das machen wir jetzt. Ich führe es mit einem kurzen Gebet ein, wenn das okay ist. Und dann sind wir im Moment einfach still. Das ist nicht einfach eine irgendwie Stille, sondern eine Stille, wo du mal einfach wahrnimmst und dir bewusst wirst, dieser Gott, dieser lebendige Gott, von dem wir die ganze Zeit reden, der ist jetzt da. Genau. Du dreieiniger Gott, Vater im Himmel, danke für deine Präsenz, deine Gegenwart. Du siehst jetzt die verschiedenen Leute, wo auch immer wir sind. Und du weißt genau, was wir von dir brauchen. Wir brauchen eine Begegnung mit dir. Danke, Heiliger Geist, dass du uns jetzt hilfst, dich wahrzunehmen. In deiner Gegenwart passieren Dinge. Danke, dass du die Ermutigung bist, dass du die Wiederherstellung bist, dass du die Hoffnung bist, du die Liebe bist. Dass du jetzt an diesen verschiedenen Orten genau das tust, was nur du tun kannst. In deiner Nähe werden wir verändert. In deiner Nähe finden wir, nachdem wir uns zutiefst sehen. Vielen Dank dafür. Amen.
Amen.
Vielleicht hat es ja auch Leute, die sich zum ersten Mal so nach Gott ausgestreckt haben. Da können wir sagen, komm zu ihm. Wenn du noch mehr Informationen brauchst, melde dich bei uns. Es ist nicht kompliziert.
Und das ist das Beste, was du tun kannst.
Ja. Sehr cool. Und das ist nicht nur dieser Moment. Vielleicht nimmst du dir immer wieder mal so einen Moment zwischendrin, irgendwo, um einfach einen Fokus, so einen Begegnungsmoment, so einen Nathanael-Moment zusammen mit deinem Gott. Yes. So, wir sind eigentlich am Ende. Für den nächsten Podcast, vielleicht das noch zum Schluss, sind wir auf euch angewiesen.
Und zwar gibt es sicher die einen oder anderen unter euch, die jetzt zu den einen oder anderen Themen irgendwie eine innere Regung verspürt haben, denkt, ah, da muss ich nochmal nachhaken. Oder wie wäre das jetzt konkret angewandt auf mein Leben? Mhm. Das lebt davon. Es ist auch die Praxis, Theologie der Beziehung, diese Thesen, die wir jetzt gerade behandelt haben, das lebt davon, dass nicht nur wir zwei in unserem kleinen Podcast-Studio da ein bisschen was vor uns hin denken, sondern wir möchten mit euch zusammen diese Theologie der Beziehung, diese Beziologie weiterentwickeln, leben, herausfinden, erforschen, entdecken. Schreibt uns.
Ja, also sind jetzt mit dieser Folge sind 7 Folgen. Mhm. Kannst auch nochmal vergangene anhören. Einfach zu dem ganzen Teil, eigentlich, wir haben ja gesagt, es geht um dieses Buch, das ich geschrieben habe, Towards a Theology of Relationship. Mit dieser Folge ist dieser enger genommene Teil eigentlich abgeschlossen. Vielleicht setzen wir dann noch eine Nerdisode zum Theologen Emil Brunner mal hinten ran. Aber deshalb ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um Bemerkungen, Fragen zu stellen. Kannst auch schon sagen, was mich eigentlich interessieren würde, mal für eine ganze Podcast-Episode oder so. Ja, melde dich. Also es gibt eigentlich nur eine Episode, wenn auch Sachen kommen.
Genau.
So eine Q&A. Und sonst gibt es halt keine Q&A-Episode. Aber würde uns natürlich total freuen, so ein bisschen Feedback zu kriegen. Was macht das alles mit euch? Cool.
Yes. Und in dem Sinne?
Ja. Wünschen wir euch viele
Begegnungsmomente.
Ja. Viele Begegnungsmomente. In seiner Gegenwart werden wir verändert. Das ist cool.
Ja. Tschüssi.
Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn, teile ihn mit deinen Freunden und wenn du irgendwo auf Social Media bist, gib mal Perspektiven ins Suchfeld ein, so heißt das Profil. Dort kannst du auch Kommentare, Bemerkungen, Wünsche oder Fragen hinterlassen und wer weiß, vielleicht gehen wir auch mal auf einen von deinen Beiträgen ein. Vielen Dank für dein Interesse.